Nun, es ist mir nochmal vergönnt, also die Botschaft der Auferstehung uns mitzuteilen. Ich freue mich mit allen Kindern Gottes, dass auch ich teilhaftig geworden bin, dass auch der Herr mich hat auferweckt und hat zu sich gezogen und hat mich zu seinem Kind gemacht. Und so begrüße ich uns alle ganz herzlich auch und wünsche uns, dass der Herr möchte uns gemeinsam segnen. Gleichzeitig bitte ich euch alle, betet für mich, dass der Herr mich durch sein Wort und seinen Segen geben. Weil man fühlt sich manchmal so ganz irgendwie verlassen, aber doch durch die Gnade Gottes möchten wir doch ein jedes unsere Pflichten erfüllen. Und so geht es auch mir jetzt in dieser Stunde. Ich fühle mich ganz schwach, aber ich glaube, der Herr wird helfen, so ihr auch mithelft mit Gebet. Nun, Geschwister, in den vergangenen zwei Tagen haben wir so manches gehört von unserem Herr und Heiland, Jesus Christus. Es ist die Botschaft, die Osterbotschaft. Diese Osterbotschaft besteht nämlich aus zwei Ereignissen. Das erste Ereignis ist das, dass unser Herr und Heiland ans Kreuz gehen musste. Und dann das zweite Ereignis ist, dass er auferstanden ist. Und so wenn wir gehört haben am ersten Sonntag, dass Jesus die Zentralbotschaft oder der Mittelpunkt des Evangeliums ist, so möchte ich auch sagen, dass die Auferstehung ist die Zentralbotschaft des Evangeliums. Es gibt keine wichtigere Botschaft, was den Menschenkindern je zuteil geworden ist, als die Auferstehung Jesus Christus von den Toten. Es war ja eine schöne Botschaft, Weihnachten, wo der Herr Mensch ward, auf diese Erde kam. Der Engel hat ja verkündigt und hat gesagt, also ich verkündige euch große Freude, die allen Menschen widerfahren ist. Es war eine wunderbare Botschaft und ist heute noch, wenn man Weihnachten feiert, wenn man denkt, was Gott in seinem Heilsplan für uns getan hat, seinen Sohn sandte, der Mensch wurde. Und dann ist die andere Botschaft, Osterbotschaft. Diese Botschaft ist nämlich von zwei Ereignissen gekennzeichnet. Geschwister, ohne Tod gibt es auch keine Auferstehung. So dass wir die Osterbotschaft können teilen in zwei Teile. Zum Teil eine traurige Botschaft, aber zum Teil auch die nach der traurigen Folge. Das ist die frohe Botschaft, die allergrößte Botschaft. Und so möchte ich heute, also wenn, wie schon gesagt, wenn Christus der Mittelpunkt des Evangeliums ist, so ist die Botschaft der Auferstehung die Zentralbotschaft des Evangeliums. Und wir sehen, es gibt im Heilsplan, nicht im Heilsplan, im Erlösungsplan Gottes, gibt es drei gewaltige Ereignisse. Zwei habe ich schon genannt, nämlich erste die Menschwerdung und dass der Heiland auf diese Erde gekommen ist. Und dann die zweite, das ist die Osterbotschaft. Wie schon auch erwähnt wurde, zum Teil traurig, aber dann die Freude, woher nachfolgte. Und die dritte Botschaft, das ist die Pfingstbotschaft. Diese drei Ereignisse, die sind für die Kinder Gottes besonders wichtig. Besonders die dritte Botschaft, indem sie nun für die Kinder Gottes ist. Weil die erste ist für alle Menschen, die zweite auch. Aber die dritte Botschaft ist dann nur für die Kinder Gottes. Und so möchte ich heute sprechen über das Thema, die Auferstehung. Und lese dazu aus den verlesenen Einleitungswort nochmal die Verse 3, 4 und dann 17 bis 20. Die Verse 3 und 4. Denn ich habe euch zuvörderst gesagt, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben sei für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben sei und dass er auferstanden sei am dritten Tag nach der Schrift. Und dann Vers 17 bis 20. Ist Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube eitel, so seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christum, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Und jetzt das Frohe. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten und der Erstling geworden unter denen, die da schlafen. Sinde mal, durch einen Menschen der Tod und durch einen Menschen die Auferstehung der Toten kommt. Ich möchte diese Botschaft der Auferstehung mit einer Frage, wo einmal ein Zweifler an einen Pastor gestellt hatte, beginnen. Und es lautet so. Ein Zweifler fragte einmal einen Pastor, wenn nun bewiesen werden könnte, dass Christus nie vom Tod auferstanden ist, was dann? Das war seine Frage. Wir können denken, ja, also Zweifler oder Ungläubige oder Freidenker, die denken so, die bezweifeln es, dass die Toten auferstehen können oder dass überhaupt Christus auferstanden ist. Der Pastor überlegte einen Augenblick, sah seinem Gegenüber geradewegs in die Augen und entgegnete. Dann waren 19 Jahrhunderte christlicher Verkündigung auf einer Lüge aufgebaut. Dann wäre der Glaube von Millionen Menschen vergeblich gewesen. Dann lebten alle, die heute an Christus glauben, ohne Vergebung in ihren Sünden. Dann sind alle, die im Vertrauen auf ihn gestorben sind, verloren. Dann sind die Mitglieder meiner Gemeinde und alle Christen in der Welt die elendesten aller Menschen. Nun aber kommt jetzt das andere. Gott sei Dank, die Frage zum Ostertag lautet nicht, wenn Christus nun nicht auferstanden wäre, was dann, sondern vielmehr. Da Christus auferstanden ist, was nun? Das ist die Antwort, was jetzt der Pastor oder der Prediger hat diesem Zweifler zur Antwort gegeben. Geschwister, wir sehen, was dieser Pastor nun geantwortet hat, dem Zweifler, das stimmt vollkommen überein, was wir gelesen haben in dem Einleitungswort. Der Apostel Paulus sagt auch, ist aber Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube eitel. Also dann ist unser Glaube, dann hat er überhaupt, er hat keinen Zweck, er ist eitel. Ja. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, so sagt er, ist euer Glaube eitel. Nun aber, wir sehen, dass nicht allein es am Glauben, sondern es ist auch die Predigt wäre vergeblich. Wir haben diese Verse gelesen, hier wo er sagt, ist Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube eitel, so seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, so in Christus entschlafen sind, verloren. Und dann dieses Schreckliche, Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Was würde uns Christus helfen, wenn er nicht auferstanden werde? Was wäre der christliche Glauben, wenn wir an einen toten Christus glauben werden? Nun aber, wie er geantwortet hat hier und sagt so, nun ist nicht die Frage, Christus, wenn er nicht auferstanden ist, was dann? Sondern Christus ist auferstanden und was nun? Das ist jetzt die Frage, was nun? Was hat er mit seiner Auferstehung der Menschheit mitgebracht? Welche Bedeutung hat diese Auferstehung für die ganze Menschheit? Wir sehen im ersten Vers, wo wir gelesen haben, da hat der Apostel Paulus besonders darauf Acht gehabt und sagt, ich erinnere aber euch, liebe Brüder, des Evangeliums, das ich euch verkündigt habe, welches ihr auch angenommen habt, in welchem ihr auch steht. Und dann geht's weiter. Wir haben gehört, was er dann weiter sagt. Nämlich mit dem Evangelium Jesus Christus ist verbunden die Auferstehung. Und das hat er ihnen zuvörderst gesagt. Und in der Gemeinde zu Korinth, da war ein Zweifel. Da hatte es auch solche Zweifler, solche, die gesagt haben, es gibt keine Auferstehung. Solche, die nicht glaubten. Und diesen musste der Apostel Paulus es wiederum ans Herz legen und hat ihnen alle die Nachteile gezeigt. Wenn keine Auferstehung wäre, überhaupt, dann wäre es auch nicht nötig gewesen, so logisch jetzt menschlich gesagt, dass der Apostel Paulus hätte ihnen das Evangelium von Jesus Christus verkündigt. So wie sie Heiden waren, so könnten sie ruhig in ihrem alten Glauben weiterleben. Aber der Apostel Paulus kam und hat ihnen diese frohe Botschaft gebracht. Und doch gab solche, die Zweifel säten und solche, die in Wirklichkeit eine Einwirkung hatten. Und dass die ganze Gemeinde war auf solch einem Zustand, auf einem gefährlichen Zustand. Und er als, wir können sagen, als Vater dieser Gemeinde, er schreibt auf einem Platz und sagt, also ihr seid meine Kinder, er hat durch ihn sind sie zur Erlösung gekommen. Und so auch hier. Er hat Sorge getragen, dass durch diese falsche Lehre und dass durch dieser Unglaube möchte nicht Fuß fassen in dieser Gemeinde. Und deshalb hat er ihnen das alles noch. Er hat bezwiegen und hat gesagt, dass Christus auferstanden ist, da haben wir lebendige Zeugen. Und das Letzte, was er sagt, auch er hat ihn gesehen. Er konnte von seiner Erfahrung reden. Aber zuvor hat er gesagt, 500 Brüder auf einmal. Vielleicht waren dort auch viele Schwestern dabei, vielleicht auch Kinder. Das wissen wir, aber es wird gesagt, 500 auf einmal, von welchen noch viele noch lebten. Und das war zu der Zeit, wo der Apostel diesen Brief geschrieben hat. Also, dass Christus auferstanden ist, das hat auch der Engel verkündigt. Wenn wir in Matthäus lesen, wenn wir in Lukas lesen, und der Engel fragte die Frauen, die zum Grab kamen, wen sucht ihr? Ich weiß, ihr sucht den Gekreuzigten, aber er ist nicht hier, er ist auferstanden. Warum sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Kommt, sieht das Grab, wo er gelegen hat. Und hat ihnen diese frohe Botschaft verkündigt, dass Jesus Christus auferstanden ist. Und nun haben wir einen lebendigen Heiland, der uns hört, der uns sieht, dessen Auge über uns wacht, dessen Hand so väterlich über jedes Kind Gottes persönlich ausgebreitet ist. Geschwister, wäre Christus nicht auferstanden, so wären wir heute nicht beisammen. So wäre es vielleicht so, dass wir einander überhaupt nicht kennen. Aber doch durch das, weil Christus auferstanden ist, weil er uns auferweckt hat von dem Schlaf, von dem geistlichen Tod, hat uns zu seinen Kindern gemacht, hat uns verbunden durch seinen Geist, durch seine Auferstehung, sind wir heute alle hier und sind wir Brüder und Schwestern und freuen uns aneinander und wissen, dass wir eines Vaters Kinder sind. Das bewirkte nicht allein. Wir wissen, ich halte es fest, Geschwister, es ist nicht gesagt, dass die Menschwerdung nichts bedeutet, dass sein Tod am Kreuz nicht bedeutet. Das ist die Frage, wo zuvor war. Aber die Auferstehung, was wäre gewesen, wenn er nicht auferstanden wäre? Und das ist die Zentralbotschaft. Der Apostel Paulus nennt sogar diese Botschaft als die Botschaft des Evangeliums. Wir lesen einen Vers in Apostelgeschichte 17. Apostelgeschichte 17 und Vers 18. Und da steht so, den letzten Teil, kann den ganzen lesen, etliche aber der Epikurierer und Stoiker, Philosophen stritten mit ihm und etliche sprachen, was will dieser Lotterbube sagen? Etliche aber, es sieht, als wollte er neue Götter verkündigen. Und dann, das machte, er hatte das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung ihnen verkündigt. Das Evangelium von Jesus, das Evangelium der Auferstehung. Sehen wir, welch einen Wert die Apostel auf die Auferstehung gelegt haben. Er nannte es das Evangelium der Auferstehung. Und dort, wo Jesus gepredigt wird, dort, wo unser Herr und Heiland den Menschen bekannt gemacht wird, dort wird diese Auferstehung unbedingt gepredigt. Denn ohne die Auferstehung ist das Evangelium sinnlos. Es wäre sinnlos, so wie alle anderen. Es gab viele geistliche Leute, die geistliche, soll ich sagen, vielleicht eine Lehre aufgebracht haben, die Menschen an sich gezogen haben, die etwas vorgaben, aber sie sind alle gestorben. Und was hilft es den Menschen, wenn man etwas predigt, was in der Vergangenheit war, was schon lange tot ist und sie ruhen und ihre Leiber sind genauso verwest wie alle anderen auch? Was für einen Vorteil hätten wir heute, wenn wir auch noch an solch ein Evangelium oder an solch eine Verkündigung glauben würden? Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. Das ist die frohe Botschaft, was wir verkündigen, und das ist die frohe Botschaft, die immer wieder, wo das Evangelium verkündigt wird, dort wird auch diese Botschaft verkündigt. Geschwister, ich habe gesagt, es gibt drei Ereignisse. Wenn die Tat auf Golgatha, wo Jesus ans Kreuz ging, das war das Wunderbarste und das war für die Menschen das Unbegreiflichste. Die Menschen konnten es nicht verstehen. Wenn wir zurückdenken an die Apostel, wenn wir denken an die Menschen, die wo um das Kreuz standen, wir können uns vorstellen, verschiedene Schichten, verschiedene Menschen waren dort. Es waren Ungläubige, es waren Götzendiener dort, es waren die Elite von dem Volk Gottes, von der Israeliten, die hohen Priester, Schriftgelehrte, die wo eigentlich alles, die wo die Schrift wussten, die wo auf den Messias warteten und die wo unseren Herrn und Heiland übergeben haben, der heidnischen Macht, wie der Heiland zuvor gesagt hat, der Menschensohn wird den Heiden übergeben werden. Sie werden ihn töten, aber am dritten Tag wird er auferstehen. Diese Botschaft hat er dreimal seinen Jüngern verkündigt. Und die Jünger, die standen da. Nun jetzt, wo er am Kreuz hing, da waren auch sie dabei und sahen das alles. Und was geschah? Man kann sich vorstellen, wie alle Hoffnung, alles ihre Träume, alles das, was sie sich vorgestellt hatten, alle diese Vorteile, was sie nun in Jesus Christus hatten und auf die sie hofften, das war mit einmal alles verloren gegangen. Geschwister, wenn wir uns nehmen, unter welche Schicht können wir uns stellen? Zu welchen gehören wir? Sind wir von denen, die auch zweifelten? Wären wir von denen gewesen, wenn wir dort gewesen wären? Von denen, die sagten, so, gut für ihn, er hat anderen geholfen. Oder nun ist jetzt aus mit dem Verführer. Der hat verführt Sie waren verhasst. Pilatus bezeugte und sagte, er wusste wohl, dass sie ihn, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, aus Neid überantwortet haben. Und nun, wo er jetzt am Kreuz hing, da war, hatten sie Genugtuung. Weil sie jetzt sahen, nun haben wir ihn jetzt aus der Welt geschafft. Aber Gottes Plan war anders. Das Wort Gottes sagt uns, da er aus bedachtem Plan Gottes, ja, also Gott hatte schon vor der Grundlegung der Welt, hat er den Erlösungsplan festgestellt. Weil bei Gott ist alles gegenwärtig. Ob 1000 Jahre, Petrus sagt auf einer Stelle, eins sei ich unverhalten, dass bei Gott 1000 Jahre wie ein Tag wie 1000 Jahre sind. So dass der Erlösungsplan, Gott sah seinen Sohn schon tot am Kreuz hängen, er wusste es. Jemand stellte mal die Frage so, war es Gottes Wille, dass sein geliebter Sohn unbedingt diesen schrecklichen Tod sterben sollte? Geschwister, nie dürfen wir denken, dass es ist Gottes Wille, dass er möchte auch nicht, dass auch ein Verbrecher sollte ein schrecklicher Tod sterben. Gott will, dass allen Menschen soll geholfen werden. Aber weil er allwissend ist, er wusste wohl das Geheimnis der Bosheit. Er wusste, was die Bosheit in den Menschen, was sie vermag. Und das hat er zuvor ausgesehen. Und deshalb hat er auch seinen Propheten immer wieder den Geist gegeben, dass sie es gesehen haben, die Leiden, die Schmerzen, wo Jesus Christus durchmachen musste. Er hat das gesehen und hat es zuvor ausgesagt. Also Gott hat aus dieser gottlosen Tat, was die Menschen getan haben, hat er einen großen Segen gemacht. Für uns Menschen. Wäre Christus nicht am Kreuz gehangen, Geschwister, so könnten wir uns heute entschuldigen und sagen, er war Gottes Sohn. Er hat das nicht durchgemacht. Aber kann sich ein Mensch auf dieser Erde doch einmal entschuldigen oder das vorbringen, seine Leide, seine Schmerzen, all das, was er gelitten hat, ist es zu vergleichen mit dem, was unser Heiland getan hat? Geschwister, wir haben gehört, auch in den vergangenen Tagen, wo Jesus ans Kreuz kam, er tat es freiwillig für mich und für dich. Er hat gesagt, ich habe Macht, mein Leben zu lassen. Ich habe Macht, es wiederzunehmen. Aber ich lasse es freiwillig. Darin ist die Liebe Gottes offenbart. Nun das kurz, was dazugehört zur Kreuzigung, zur Menschwerden und Kreuzigung. Nun aber, jetzt, da er am Kreuz war und hing und ist gestorben, ist er auch wieder auferstanden. Es war unbegreiflich, unfassbar. Er wurde begraben, aber er blieb nicht im Grab. Er blieb nicht im Grab. Der Tod konnte ihn nicht halten. Er sprengte die Riegel des Grabes und triumphierend über Tod, über Sünde ist er auferstanden. Jetzt ist die Frage, wer ist dieser Held, der auferstanden ist? Und was hat für eine Bedeutung hat diese Auferstehung für die Menschheit? Und wir möchten ganz kurz, es geht zu weit, wenn wir alle diese Auswirkungen betrachten möchten. Werden. Aber ganz kurz, zuerst für die Gemeinde, für die Kinder Gottes, paar Wort, und dann für die Welt im Allgemeinen. Welche Auswirkungen hat es? Geschwister, ich möchte, also diese, den Tod, wo er in Tod ging, hat jemand so beschrieben, wiederum ein Gedicht. Und es heißt, gestorben, begraben, erstanden vom Tod, o Freude wir haben, nun Friede mit Gott, ein himmlischer Jubel, die Seele durchbebt, der Treueste der Treuen, mein Heiland, er lebt. Der Heilige konnte Verwesung nicht sehen, er musste als Sieger dem Grabe entgehen. Nun singt man mit hohem, helljauchzendem Klang vom Sieg, den der Herzog des Lebens errang. Nun geht man zum Grabe, verzagend nicht mehr. Der glorreiche Held, unser Heiland ist er. Der Trost unserer Herzen im Wandel der Zeit, der Freund, der die Städte uns dort hält bereit. Wir haben so manches gehört. Geschwister, dass der Heiland, der hat auch verheißen und hat gesagt, er geht uns die Städte zu bereiten. Wenn ich sage uns, dann meine ich im Allgemeinen alle Erlöste, die große erlöste Schar, die im Heiland nachfolgt von Herzen und ihm dient mit allen Kräften, die sie durch Jesus Christus, durch seine Auferstehung, was ihnen ist zuteil geworden. Und so haben wir diese Hoffnung und sagt er, der hat uns die Städte bereitet. Ist das nicht Freude? Wäre er im Grab geblieben? Wir sagen ja, die Kreuzigung, sein Tod hat das gewirkt, dass die Menschheit, die verlorene Welt, die rebellierende Menschenmenge versehnt ist worden mit dem Vaterherz. Denn der Mensch hat sich getrennt. Es wurde so vieles, auch in den Tagen wurde vieles von diesem gepredigt. Es ist uns bekannt. Aber Geschwister, die Auferstehung ist gerade das, was in Wirklichkeit für die Menschheit eine neue Hoffnung brachte. Nun, was bewirkt die Auferstehung für die Menschheit? Zuerst für die Gemeinde. Was bewirkte oder was hat sie bewirkt jenes Mal? Wir stellen uns vor, Geschwister, die Jünger, denen er dreimal das zuvor gesagt hat, dass der Menschensohn wird leiden, er wird den Sündern überantwortet werden. Sie werden ihn töten, am dritten Tag wird er auferstehen. Aber sie vernahmen es nicht. Sie hatten es einfach nicht verstanden. Wir sehen, dass der Johannes schreibt im 21. Kapitel, dort schreibt er so schön, wie Petrus mit den Jüngern, die bei ihm waren. Petrus, da lesen wir, er spricht, ich will fischen gehen. Lass uns lieber lesen. Wenn wir lesen Kapitel 21 Johannes und dann ab dem zweiten Vers. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der da heißt Zwilling, und Nathanael von Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und andere zwei seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihm, ich will hin fischen gehen. Sie sprachen zu ihm, so wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und traten in das Schiff. Alsobald, und in derselben Nacht fingen sie nichts. Da es aber jetzt Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nicht zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Also, es wurde schon öfters betont, die Jünger, für sie war die Hoffnung aus. Ihr Glaube ist nun zerbrochen. Alle ihre Hoffnungen, was sie hatten, indem sie dachten, also der Herr Jesus, der wird ein Reich aufrichten. Sie haben genauso wie die anderen Juden auch gewartet. Sie haben gewartet, dass er wird sie vielleicht von der Knechtschaft der Römer erlösen. Sie waren eben Juden und es war von Kindheit auf, war es in sie so eingepflanzt. Und sie waren auch in diesen Träumen verwurzelt. Und nun sehen wir jetzt ist er tot, jetzt ist er ins Grab gelegt und sie überlegen jetzt, nun was weiter? Alle unsere Hoffnung ist dahin. Simon Petrus war ein Fischer und er sagt, ich will fischen gehen. Und sie gingen, die wo mit ihm waren, die gingen. Und es war Nacht, bei Nacht. Geschwister, ich glaube, wir können uns vorstellen, so in der Nacht, wie sie dort arbeiteten, genauso finster und Nacht war es auch in ihren Herzen. Alle Hoffnung, aller Lichtstrahl war verschwunden. Aber hier steht es dann so, am Morgen, da es Morgen war, stand Jesus am Ufer und die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Aber Geschwister, mit der Morgenrede, wo das Licht wieder erleuchtete, die dunkle Nacht musste weichen, da kam auch ein Lichtstrahl in ihre Herzen. Durch die Auferstehung Jesus Christus. Er kam als der Auferstandene, als der Sieger. Und wir stellen uns vor, Geschwister, Das Herz, das milde Herz des Meisters, der seine Jünger keinen einzigen Augenblick aus der Sicht ließ, er wachte über sie. Er hat gesehen, dass ihre Hoffnung, dass sie am Boden sind, dass sie nun so weit sind zum Verzweifeln. Und er kommt. Und wenn wir weiterlesen, er hat Fisch, er hat Brot bereitet. Er fragt, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und wir sehen, dass er hat auch dann dieses Wunder getan. Weiterlesen wir auch. Und er sagt, habt ihr, und sie haben die ganze Nacht gearbeitet, haben nichts gefangen. Und er spricht zu ihnen, werft das Netz aus, auf die rechte Seite. Und dann fingen sie eine große Menge Fisch. Hier sehen wir, dass die Fürsorge ihres Meisters, die hat nicht nachgelassen. Er bezeugte ihnen, obwohl er unsichtbar war, obwohl er nicht, aber er lebte. Er lebte und er ist genauso bei ihnen, so wie wo er bei ihnen leibhaftig gegenwärtig war. Und er sorgte für sie. Und das, wo sie das sahen, dass der Verstorbene, der ins Grab gelegt war, dass er jetzt wieder lebendig vor ihren Augen ist, da glaube ich sicher, da wurde der Glaube wieder lebendig und sie schwangen sich empor und der siegreiche Glaube hat ab diesem Moment wieder in ihren Herz Platz gefunden. Nun war etwas anders eingetreten. Nur war alle Nacht, alle Hoffnungslosigkeit, alle Trauer, alle Verwirrung, was das mitgebracht hat, die Kreuzigung, die Grablegung, das war alles, auf einen Blick war es alles verschwunden, weil er stand lebendig vor ihnen. Und er hat es bewiesen, was er ihnen zuvor gesagt hat, dass es in Wirklichkeit ewige Wahrheit ist. Das ist die Auferstehung, hat wieder den fast erstorbenen Glauben wieder lebendig gemacht. Und dieser Glaube wurde der siegreiche Glaube. Und durch den sie die Welt überwunden haben, später lesen wir von dem, dieser siegreiche Glaube, der durch den haben sie unerschrocken vor den Schriftgelehrten, vor den Pharisäern, vor den Großen dieser Welt, wie der Herr Jesus ihnen auch gesagt hat, dass sie werden vor Gericht gezogen. Da war ihr Glaube so, dass alles andere musste schweigen. Das Zweite, was sie mitgebracht hat, die unsterbliche Hoffnung. Es kam wieder Hoffnung, es kam wieder das. Sie haben nun jetzt verstanden, also, dass der Heiland ist auferstanden. Und was, wenn sie an ihm sich halten, sie haben gewiss doch auch daran gedacht, dass er gesagt hat, ich werde euch die Städte bereiten. Und sie haben an all das dran gedacht. Und das brachte wieder eine lebendige Hoffnung in ihnen. Nun diese zwei, mit denen wollen wir es lassen. Aber was hat die Auferstehung für die Menschheit mitgebracht? Erstens, Geschwister, wir wissen, es wird gesagt, so ist er ein Mittler geworden für alle Menschen. Er ist ein Mittler geworden und er als König, als Auferstandener, als Lebendiger, wir lesen, nach der Auferstehung ist er aufgefahren in den Himmel und hat sich gesetzt zu Rechten Gottes und wurde ein Mittler für alle Menschen, die Erlösung suchten, die in Wirklichkeit erkannten, dass er der ist, der für mich vor dem Vater eintritt und spricht für mich. Manche Menschen, die sagen so, für mich ist keine Hoffnung, ich bin zu schlecht, mich wird der Herr nicht annehmen. Es gibt solche Leute. Aber, Geschwister, es gibt keine Tat, wo das reinigende Blut Jesus Christus nicht vergeben kann. Es gibt keine Sünde, außer der einen, wie der Heiland selbst gesagt hat. Oder wie der Hebräerbriefschreiber sagt, wenn er dort sagt, wer sein Herz verhärtet, dann sagt er, wer einmal geschmeckt hat und gesehen und teilhaftig worden ist, also dem Geiste Gottes, hat geschmeckt das gütige Wort Gottes und dann wieder abfällt, dass er sich Jesus Christus zum zweiten Mal kreuzigt. Geschwister, das ist gemeint, solche in Wirklichkeit, das war an die Juden adressiert, das war an die Juden gerichtet. Jesus kam zu ihnen und nun haben sie es geglaubt, haben angenommen. Aber es gab immer wieder solche, die wollten das Gesetz mitnehmen. Und es gab auch solche, die wieder zurückgegangen sind in das Gesetz. Das ist für solche gemeint. Für uns, wenn wir es für uns anwenden, dann ist es so, wenn wir wirklich geschmeckt haben, teilhaftig geworden sind, wenn wir wirklich diese Freude des Osters, die Auferstehung erlebt haben in unseren Herzen und sind teilhaftig geworden der Gnade Gottes und haben geriemt seine Tat. Aber mit der Zeit kann man nachlassen. Mit der Zeit kann es so weit kommen, dass wir nun so allmählich auf schiefe Wege geraten. Und wir kommen vielleicht in eine Richtung nein, in eine andere Richtung nein, wo wir wissen, also, dass sie mit dem Willen Gottes, was offenbart ist in seinem Wort, im Evangelium, dass es nicht ganz mit der übereinstimmt. Und wir neigen dazu und gehen dorthin. Dann ist es genau wieder so. Es gibt kein anderes Opfer. Christus ist gekreuzigt worden, er ist auferstanden und kein anderes Evangelium kann es nicht geben. Der Apostel spricht auch von dem und sagt, es gibt kein anderes Evangelium. Und die ein anderes Evangelium predigen, wer immer es sein mag, der hat sogar einen Fluch über solche Leute ausgesprochen. Und so sehen wir, also nur diese, aber alle anderen, Mörder, Dieb, wer immer es sein mag, wie tief der Mensch versunken ist. Gott sprach durch den Propheten. Und wenn eure Sünden sind blutrot, so sollen sie doch weiß werden wie Schnee. In der Offenbarung lesen wir, wer ist, Johannes fragte, der Älteste fragte, wer ist diese Schar in den weißen Kleidern? Und Johannes antwortet und sagt, du weißt es. Und er sagt, diese sind's, die ihre Kleider rein gewaschen haben in dem Blut des Lammes, die aus großer Triebsal gekommen sind, die all die Leiden, alles das auf sich genommen haben. Warum? Weil sie glaubten an einen lebendigen Gott, weil sie glaubten an den auferstandenen Jesus Christus, weil sie glaubten, das war das Lamm Gottes, welches geopfert wurde für meine und für deine Sünde. Und die haben ihre Kleider reingewaschen. Und da können wir sehen, egal wie groß die Schuld war, aber jetzt hatten sie weiße Kleider. Das ist das, was die Auferstehung für die Welt mitgebracht hat. Nun sitzt Jesus Christus als König zu Rechten Gottes. Wir lesen, dass er ist aufgefahren, hat sich gesetzt zu Rechten Gottes. Und als König, ein König hat ein Zepter in der Hand. Und Geschwister, wir wissen die Geschichte von Esther, wo die sollte zum König reingehen. Und da hat sie sich gefürchtet, und sie wollte, obwohl sie die Königin war. Aber weil es war so ein strenges Gebot, wer reinkam, ohne eingeladen, der musste sterben. Es sei denn, der König tut sein goldenes Zepter schwingen zu diesem Menschen, zu dieser Person. Andersfall musste er sterben. Dieses Zepter des Königs, aller Könige, hat Jesus Christus. Jeder Sünder, der reumütig zu ihm kommt, der sieht, dass er verloren ist, der kann zu diesem König kommen und dieses Zepter wurde auch für ihn. Und wenn er das Zepter und Jesus Christus ist bereit für alle. Er sagt auf einer Stelle, des Menschensohn wird niemand hinausstoßen, der zu ihm kommt. Also ich werde niemand hinausstoßen, der zu mir kommt. Hier sind alle eingeladen, wie tief man gesunken ist, wie man sich auch fühlt, aber Jesus Christus als König, der sitzt auf dem Thron und der schwenkt sein Zepter gegen alle Menschen. Nun die Auferstehung, wenn wir lesen, nochmals zurück zu den Jüngern. Das haben auch die Jünger erfahren und das erfährt jeder Mensch, der zu Gott kommt. dass Jesus Christus alle annimmt. Der Apostel Petrus drückt es so aus. Gelobet sei Gott, und der 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 3. Gelobet sei Gott und der Vater unseres Herrn, Jesu Christi, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Diese lebendige Hoffnung kann jeder Sünder bekommen. Diese lebendige Hoffnung ist alle Menschen angeboten. Aber eins ist Not. Bitte verachte nicht. Heide, so du seine Stimme hörst, so verstockt dein Herz nicht, sagt auch das Wort Gottes. Und wir wissen auch, Geschwister, dass schon durch den Propheten Jesaja hat Gott gesagt, suche den Herrn, solange er zu finden ist. Rufe ihn an, solange er nahe ist. Wer mag noch auf seinem bleiben und diesen Heiland, der ans Kreuz gegangen ist, der für mich auferstanden ist, wer mag ihn noch abweisen? Ein Liederdichter sagt in einem Lied, dort heißt, nur Herzen, die härter als Felsen, die können dem Herrn widerstehen. Es sind solche Worte, wenn man manchmal das liest, wenn man die Leidensgeschichte liest, wenn man die Auferstehung Jesu, was es der Menschheit mitgebracht hat. Und wir leben doch die Menschen so gedankenlos dahin, als ob diese Erde unsere Heimat wäre, als ob diese Erde ihre Heimat wäre, als ob es kein Sterben, als ob es kein Leben nach dem Tod geben werde. Wie oft wurde schon diese Frage gestellt? Und viele antworten. Wie der Baum fällt, bleibt er liegen. Das ist gemeint, dann ist kein Leben mehr. Aber das heißt, wie der fällt, in welche Richtung? Geschwister, zwei Wege, zwei Tore. Ein Weg der Breite, der führt zur Verdammnis. Dort ist ein breites Tor. Es ist ein schmaler Weg. Und der führt zur ewigen Seligkeit. Auf welche Seite der Baum bin ich? Und du, lieber Zuhörer, jeder, der hier ist, wenn der Baum fällt, auf welche Seite fällt er? Fällt er jetzt auf die Seite, wo zu dem Leben, zu dem schmalen Tor führt? Oder fällt er auf diese Seite, wo in den Abgrund fällt? Nachdem, wenn der Baum gefallen ist, gibt es keine Veränderung mehr. Das sollte jeder wissen. Sondern so bleibt er liegen. Das Wort Gottes sagt uns so, es ist dem Menschen einmal gegeben zu sterben. Danach aber das Gericht. Mit dem Baum ist es so, das ist die Antwort darauf. Aber nicht so, ja, dann bleibt er liegen, dann ist er tot und das hilft alles nicht mehr, sondern auf welche Seite er fällt, das ist ausschlaggebend. Und das sollte doch jeder, der wo zu Jesus kommt, der möchte doch das wissen. Und man möchte zurufen, wer noch ist, wer noch vielleicht unter uns, vielleicht unter unseren Bekannten. Und man wünscht doch allen Menschen, dass sie möchten doch Ostern erleben. Dass Jesus Christus möchte doch auch in jedem Herz auferstehen. Denn das Wort Gottes sagt uns so, selig ist er, der an der ersten Auferstehung teilhat. Was meint das? Die erste Auferstehung ist nämlich die Auferstehung von dem Sündentod. Wenn der Mensch in den Sünden ist, dann ist er tot. Aber die Auferstehung Christi hat einem jeden möglich gemacht, dass er an dieser ersten Auferstehung teilhaben kann. Und Gott steht da mit geöffneten Händen. Der Liederdichter sagt, nimm, denn er steht da. Was nehmen? Was bietet der Heiland uns an? Der Heiland bietet durch seinen Tod, durch seine Auferstehung, das ewige Leben an. Sollte jemand sein, der vielleicht doch auch angesprochen wird, der vielleicht sich Gedanken gemacht hat in den Ostertagen oder in den Weihnachten, wo immer es auch sein mag, der möge doch dieses Heilsgebot, was Jesus Christus anbietet, der ganzen Menschheit, doch nicht abweisen. Denn es kann ein Tag kommen, wo es zu spät sein wird. Heide, wenn heute der Tag des Heils ist, dann sehen wir, dass der Heiland heute da ist und er will das schenken, das Größte, das Beste, was er einem Menschen geben kann. Und das ist die Erlösung. Das ist nur das, dass der Mensch befreit, als ein freier Mensch schon glücklich sein kann auf dieser Welt. Nicht allein. Freilich, der Heiland hat gesagt, wenn wir jetzt denken, ich denke gerade, fällt mir das ein, wo Lazarus gestorben war und der Heiland kam und Martha ging ihm entgegen. Und sie hat gesagt, Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und was antwortete der Heiland? Der Heiland antwortete ihr und sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, ja, also der wird nicht sterben. Oder wer da lebt und glaubt, der wird nimmer mehr sterben. Lasst uns mal aufschlagen, Johannes Kapitel 11. Kapitel 11, Vers 25. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Ist dieses Angebot, gilt es nur, war es nur für die Martha zum Trost? Das ist für alle Menschen gesagt. Der wird nicht sterben, ja? Also, der wird leben und wenn er gleich stirbe. Wer aber jetzt lebt, das heißt, wer das neue Leben empfangen hat, wer durch Jesus Christus auferstanden ist von dem Sündentod und er hat das Leben bekommen, der hat schon das ewige Leben hier. Und dann sagt er, und wer da lebt und an mich glaubt, das heißt, den Glauben nicht verliert, nicht aus Acht lässt, sondern jeden Tag wacht, betet und dieses Kleinod, was anvertraut ist, dieses ewige Leben, was er bekommen hat, als ein freies Geschenk, weil Jesus Christus ging freiwillig ans Kreuz. Wenn er das bekommen hat, dass er es bewahrt, dass er es behält, und dann wird er nimmer mehr sterben. Wenn aber nicht, wir haben schon gesagt, er kann es auch verlieren. Aber Jesus Christus, sein Blut hat diese Macht, diese Kraft von Sünden reinzuwäschen, hat aber auch diese Kraft, uns rein zu erhalten. Und hat diese Kraft, dass wir durch seine Gnade auch überwinden können. Nun, zusammenfassend. Geschwister, wäre keine Auferstehung gewesen, dann wäre die Menschwerdung unseres Heilandes, die Kreuzigung auf Golgatha, dann wäre sie bedeutungslos gewesen. Dann, es wäre genauso gewesen wie bei allen anderen auch. Ja, das war ein Mann, der hat vieles, der hat gut gelebt, der hat uns ein wahres Beispiel gezeigt, alles das. Aber für die Seele, für das Heil wäre es belanglos, bedeutungslos gewesen. Aber nur die Auferstehung gibt dem wieder allen den gebührenden, diese gebührende Preis, was eigentlich das hat, was der Heiland mitgebracht hat, wo er kam auf diese. Es war im Erlösungsplan so eingeplant, dass er unbedingt sterben muss, dass er alle unsere Sünden auf sich nahm. Und nun, Geschwister, mit der Auferstehung, weil der Heiland gesagt hat, er geht hin, uns die Städte zu bereiten, und wir können uns vorstellen, so wird drei bleiben. Wir haben gerade gesagt, dass, wie er der Martha gesagt, das ist auch für uns. Und wer da lebt, ja, und an ihn glaubt, das heißt im Glauben bleibt und diesen Glauben nicht fallen lässt, egal was kommen kann. Es gibt Kämpfe, es gibt Versuchungen, es gibt Anfechtungen, es gibt Krankheiten, es gibt Leiden, es gibt so vieles und kann man runterzählen. Alles das, wo der Seelenfeind gebraucht, um eine Seele traurig zu machen, um eine Seele in Wirklichkeit, dass sie soll ja die Hoffnung verlieren. Der Seelenfeind gebraucht, um uns gleichgültig machen. Alle seine Mittel, was er hat, die gebraucht er zu meiner Seele gleichgültig machen, zu meiner Seele, ja, dass sie so gedankenlos einfach dahin lebt. Es hat noch Zeit, besonders junge Leute können denken, es hat noch Zeit. Ja, die, wo älter sind, die, wo am Rande des Grabes stehen, die müssen sich bemühen. Für sie kann der Tod jeden Tag sein. Aber Geschwister, wenn man auf den Friedhof geht, dann sieht man, da gibt es ganze Junge. Da gibt es mittlere Generation, da gibt es auch alte. Wir wissen nicht, wenn wir dem Herrn begegnen werden. Und darum ist es so wichtig, dass man dieses Angebot ergreift und die wir es ergriffen haben, dass wir es bewahren. Das ist das Notwendige, was der Herr Jesus von uns auch erwartet, was auch kommen mag. Und einstens, durch die Auferstehung werden wir das ewige Heim dort bekommen. Und da steht es geschrieben, und da wird Gott der Vater selbst alle Tränen abwischen von allen Augen, die betrübt waren, die in Kämpfen waren, die in Anfechtungen waren. Alle Not, Leiden, das wird alles aufhören. Das ist nun die Wirkung, was die Auferstehung uns mitgebracht hat. Und darum möchte ich auch jedem zurufen, sollte jemand sein, der diese Botschaft der Auferstehung noch nicht so ernst genommen hat, der es vielleicht nicht so verstanden hat und der im Zweifel ist und der Auskunft sucht, bitte suche den Herrn, solange er zu finden ist. Heute ist Gnadenzeit, heute ist der Tag des Heils. Heute ist die Auferstehung gültig. Heute sitzt unser Heiland als siegreicher König zu Rechten Gottes. Heute hat er das Zepter in der Hand, wo er gegen jeden Willigen, gegen jede willige Seele schwenkt, dass sie soll kommen und er gibt Vergebung. Aber wenn man das, diese Zeit vielleicht vorübergehen lässt, dann kann es heißen, es kann zu spät werden. Und darum, meine Seele ist dem Herrn dankbar für die Auferstehung. Meine Seele ist dankbar, dass er für mich ans Kreuz ging, aber auch dankbar, dass er meiner Seele das geschenkt, dass ich es verstehen konnte, eigentlich dieses Geheimnis der Erlösung, dieses Geheimnis, was in Gott verborgen war, was der Apostel gesagt hat, das Geheimnis, das von der Welt her verborgen war. Nämlich das Geheimnis der Erlösung, nämlich das Evangelium von Jesus Christus, das Evangelium von der Auferstehung. Glückselig ist der, der es verstanden hat, der es begriffen hat und der es bewahrt, bis der Herr kommt. Der Herr helfe uns dazu.